Arbeitsunrecht FM für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb.
Zoll- und Steuerfahndung decken auf. Frankfurter Reinigungsfirma scheffelt Millionen durch bandenmäßige Schwarzarbeit. 192 infizierte Arbeiterinnen bei Kühltransporterhersteller. Sana-Kliniken. Management will in der Corona-Krise 1000 Beschäftigte feuern. Betroffen ist eine Servicetochter. Bremen führt verpflichtende Schnelltests ein. In der Rubrik Recht und Billig: keine Kündigung wegen Corona-Quarantäne. Was ist eine Kiezkommune? Wofür soll das gut sein? Das erfahren wir heute im Interview mit Joe von der Kiezkommune Wedding. Mein Name ist Elmar Wiegand, ihr hört Arbeitsunrecht FM, die Sendung Nummer 17. Wir zeichnen auf am 29. April 2021. Ich grüße euch aus dem Homeoffice in einem ehemaligen Kölner Arbeiterstadtteil, der heute ein Hotspot der Gentrifizierung ist. Wo früher die sizilianische Mafia zu Hause war, sind nun Boutiquen, schöner Wohnen mit Altbau und Eichenparkett, selbstgemachtes Eis, Krimskrams aus Filz und brutale Eltern, die mit Elektro-Backfeeds-Transportern alles vom Fahrradweg knüppeln, was nicht schnell genug ist. Dies ist unsere Sendung zum 1. Mai. Wir zeichnen auf am 29. April. Was haben wir heute im Programm? Gleich kommt meine Kollegin Jessica Reisner mit Union Busting News. Danach begrüße ich Jo von der Kiezkommune Wedding. Jo ist mit ein paar anderen dabei, etwas aufzubauen, das sie Kiezkommune nennen. Sie haben im Wedding einen Stadtteilladen, versuchen Leute aus der Nachbarschaft zusammenzubringen, damit sie sich solidarisieren. Es geht um Miete, aber auch um viele andere Dinge. Sie wollen sich in Zukunft auch mit Arbeit beschäftigen. Jo wird uns erklären, was eine Kiezkommune ist und was seine Kiezkommune im Wedding so treibt. Doch jetzt Union Busting News mit meiner Kollegin Jessica Reisner.
Union Busting News. Arbeitsunrecht in Deutschland mit Jessica Reisner.
Großer Corona-Ausbruch unter Beschäftigten in Kühlanhängerfabrik Mecklenburg-Vorpommern. Der Nordkurier berichtet, über 180 von 900 Beschäftigten im Trailerwerk der Firma Brüggen in Lübtheen haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Die Produktion ruht bereits seit dem 23. April 2021. Alle 500 Mitarbeiter der Produktion sind laut Hagenower Kreisblatt in Quarantäne. Die Quarantäne wird von der Polizei überwacht. Viele Beschäftigte seien über Ostern in die Heimat nach Osteuropa gefahren, heißt es im Beitrag des Nordkuriers. In Lübtheen würden viele von ihnen in Wohngemeinschaften leben. Nordkurier-Autor Simon Voigt vermeidet im ganzen Beitrag offensichtlich das Wort Werkvertragsarbeiter. Dabei vermuten die Gewerkschafter, dass die Quote der Werkvertragsarbeiter bei rund 50% der Belegschaft liegen könnte. Diese Werkvertragsarbeiter wohnen auch nicht in knuffig gemütlichen Wohngemeinschaften, sondern in Sammelunterkünften. Laut Insidern ist es außerdem eine reine Vermutung, dass das Virus durch Werkvertragsarbeiter in das Werk geschleppt wurde. Warum wird hier ein Zusammenhang suggeriert? Einige Lokalpolitiker der Stadt Lübtheen sollen den massiven Einsatz von Werkvertragsarbeiterinnen im Werk als Win-Win-Situation sehen. So können Zimmer in alten Plattenbauten vermietet werden, die schon lange als unvermietbar gelten. Eine dieser trostlosen Sammelunterkünfte soll direkt am Werk, weit ab von anderen Wohngebieten liegen. Die Beschäftigten der Firma Brüggen stellen Kühlanhänger für Lieferfahrzeuge her. Das ist keine kleine Klitsche. Brüggen gehört zur Firma Krone. Die Krone Nutzfahrzeugegruppe ist der zweitgrößte Hersteller von Lkw-Anhängern und Sattelaufliegern in Europa. Betriebsübergang am Kölner Flughafen. Dienstleister Securitas stellte sich quer. Köln. Die Webseite Airliners berichtet, zum 1.7.2021 schrieb das Management die Sicherheitskontrollen von Passagieren und Gepäck am Flughafen Köln-Bonn neu aus. Das Rattenrennen um das billigste Angebot hat dieses Mal die Firma Securitas gewonnen. Für gewöhnlich ist es so, dass bei einem Anbieterwechsel für die Beschäftigten keine Nachteile entstehen sollen. Arbeitsrechtlich handelt es sich nämlich um einen Betriebsübergang. Heißt, der neue Anbieter übernimmt die Beschäftigten inklusive der von ihnen im Laufe der Jahre erworbenen Rechte, zum Beispiel bezüglich längerer Kündigungsfristen aufgrund langjähriger Beschäftigung. Am Kölner Flughafen wollte Securitas jetzt jedoch einen Betriebsübergang umgehen und 200 von 586 Beschäftigten feuern. Langjährig Beschäftigte hätten sich dann neu bewerben müssen und sogar eine Probezeit hinnehmen müssen. Laut Verdi sind einige Sicherheitsmitarbeiter schon seit 20 Jahren am Köln-Bonner Flughafen beschäftigt, jeweils unter wechselnden Anbietern. Heute, am 28. April 2021, teilte Verdi mit, alle 586 Beschäftigten werden übernommen und Securitas akzeptiert den Betriebsübergang. Hoheitliche Aufgaben wie die Sicherheit an Flughäfen werden mittlerweile fast nur noch von privaten Sicherheitsdiensten durchgeführt. Das zuständige Bundesinnenministerium setzt hier voll auf Anbieter wie Securitas, Kötter, ISEC und andere. Wohl wissend, dass diese Firmen oft für Niedriglöhne, Gewerkschaftsfeindlichkeit und Union-Busting, also Behinderung der Betriebsratsarbeit, stehen. Bremen führt verpflichtende Schnelltests in Unternehmen ein. Der Spiegel berichtet, als erstes Bundesland in Deutschland führt Bremen im Alleingang eine Pflicht zur Anwendung von Schnelltests in Betrieben ein. So sollen Belegschaften besser und stärker geschützt sein. Eine echte Testpflicht dient dem Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die nicht im Homeoffice arbeiten können, begründete Bremens Regierungschef Andreas Bovenschulte die Entscheidung. Zudem leiste die Maßnahme einen wichtigen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie insgesamt, sagt der SPD-Politiker. Gut so, davon würden wir gerne mehr sehen. Tochter von Sana Klinik-Konzern feuert 1000 Mitarbeiterinnen. Alle Geschäftsbereiche der DGS Pro Service GmbH mit Ausnahme des Reinigungssektors sollen bis zum Jahresende geschlossen werden. Von derzeit rund 3000 Beschäftigten des Tochterunternehmens des Krankenhauskonzerns Sana will das Sana-Management 1000 kündigen. Die Massenentlassungen betreffen Arbeitsplätze als Stationsassistenz, im Hohl- und Bringdienst, an den Eingangspforten sowie im Sicherheitsdienst. Leider geht aus den Beiträgen zur geplanten Massenentlassung nicht hervor, wie der Betrieb ohne die 1000 Gekündigten aufrechterhalten werden soll. Auch Verdi liegen dazu laut telefonischer Nachfrage noch keine Informationen vor. Razzia und Festnahmen in Reinigungsfirma in Frankfurt. Zoll- und Steuerfahndung decken bandenmäßig organisierte Schwarzarbeit in Millionenhöhe auf. Das Unternehmen arbeitete im großen Stil mit Scheinrechnungen. Im Fokus stand ein Reinigungsunternehmen mit Sitz in Frankfurt. Seit 2015 soll es Arbeitskräfte illegal beschäftigt und schwarz entlohnt haben. Der dadurch entstandene Schaden wegen nicht gezahlter Sozialversicherungsbeiträge und Lohnsteuer soll 9 Millionen Euro betragen. Im selben Zeitraum soll das Unternehmen durch Aufträge der öffentlichen Verwaltung 40 Millionen Euro Umsatz generiert haben. Recht und billig. Kündigungsversuch wegen Corona-Quarantäne scheitert vor Gericht. Die Webseite Der Betrieb berichtet, ein Beschäftigter eines kleinen Kölner Dachdeckerbetriebes befand sich in behördlich angeordneter Quarantäne. Der Chef allerdings bezweifelte diese behördliche Anordnung. Er wollte eine Bestätigung des Gesundheitsamtes, die nicht so schnell beizubringen war. Es folgte die Kündigung. Die 8. Kammer des Kölner Arbeitsgerichts bewertete die Kündigung als sittenwidrig und treuwidrig. Der Arbeitnehmer habe sich lediglich an die behördlichen Quarantäneanordnungen gehalten. Erschwerend kam nach Auffassung des Gerichts hinzu, dass das Unternehmen den Angestellten ausdrücklich aufgefordert hatte, entgegen der Quarantäneanweisung im Betrieb zu erscheinen.
Union Busting News. Arbeitsunrecht in Deutschland.
Das war's von mir.
Ja, danke Jessica. Ist ja eine Menge Holz wieder gewesen. Und für alle, die das nochmal nachlesen möchten, auf arbeitsunrecht.de stellen wir Infos mit Links zu jeder Sendung zur Verfügung. Ja, da könnt ihr euch auch in den Newsletter eintragen und werdet dann auf dem Laufenden gehalten. Ich möchte auch noch eine Werbung loswerden für einen Artikel, den Jessica geschrieben hat vor einigen Tagen. Versicherungsfreie Arbeit, die 102 Tage der Schande, wie CDU und SPD das Sozialsystem aushöhlen. Bundesregierung sichert sozialversicherungsfreie Ausbeutung von Wanderarbeitern, Zeitungsausträgerinnen und vielen anderen ab. organisierter Betrug, sozialpolitische Bankrotterklärung von CDU und SPD, Rentenversicherung schaut tatenlos zu, Arbeitsamt leistet Beihilfe, und zwar aktive. Am späten Abend des 22. April 2021 beschloss der Bundestag die Ausweitung der kurzfristigen sozialversicherungsfreien Beschäftigung auf 102 Arbeitstage. Das sind dann fast 4 Monate, wenn man die Wochenenden wegrechnet. Ursprünglich für ausländische Erntehelfer und Erntehelferinnen gedacht, gab es im Beschluss plötzlich keinerlei Beschränkung auf bestimmte Berufs- oder Beschäftigungsgruppen mehr. Tatsächlich läuft der Beschluss von CDU und SPD darauf hinaus, dass nun alle kurzfristig Beschäftigten bis zu 102 Tage aus der Sozialversicherung fallen, also keine Rentenversicherung haben. Die systematische Diskriminierung von Wanderarbeitern, denn dort war das schon immer gang und gäbe, wurde somit zum Türöffner für Lohn- und Sozialdumping auf breiter Front. Und 102 Tage ist wirklich viel. Mehr dazu findet ihr in einem Hintergrundbeitrag auf www.arbeitsunrecht.de. Wir müssen dafür sorgen, dass das diesen beiden Parteien auch bei der Bundestagswahl auf die Füße fällt. Und die ehemalige Arbeiterpartei SPD arbeitet damit wieder hart an ihrem eigenen Untergang, der schwer abzuwenden oder Niedergang, sagen wir mal, der so also schwer abzuwenden scheint. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, abonniert unseren Newsletter auf www.arbeitsunrecht.de.
Arbeitsunrecht FM. Für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb.
Zum 1. Mai, rund um den 1. Mai, wollen wir den Blick mal ein bisschen weiten, etwas utopischer und grundsätzlicher werden. Eigentlich geht es hier uns um aktive Betriebsräte, Betriebsgruppen, renitente Beschäftigte am Arbeitsplatz. Aber wir sind keine Frösche im Brunnen, die nur ein Stück vom Himmel sehen und glauben, sie haben die Welt gesehen. Es geht immer auch ums große Ganze und um einen Kontext, in dem wir uns bewegen. Ich rede mit Joe aus dem Berliner Stadtteil Wedding, der früher mal als Roter Wedding sogar in einem Lied verewigt wurde. Auch das ist lange her. Joe ist mit ein paar anderen dabei, etwas aufzubauen, das sie Kiezkommune nennen. Sie haben im Wedding einen Stadtteilladen. Sie versuchen, Leute aus der Nachbarschaft zusammenzubringen, damit sie sich solidarisieren. Es geht um Miete, aber auch um viele andere Dinge. Sie wollen sich in Zukunft auch mit Arbeit beschäftigen. Arbeitsbedingungen, Widerstand auf der Arbeit gegen Ausbeutung. In der ersten Mai-Zeitung der Kiezkommunen hat die Aktion gegen Arbeitsunrecht einen Beitrag über Fahrradkuriere bei Lieferando, Volt und Gorillas. Daher kam unsere Verbindung zustande und ich finde das Projekt Kiezkommunen sehr spannend, zumal es solche Kiezkommunen inzwischen nicht nur im hippen Berlin gibt, sondern auch in anderen Städten wie Magdeburg. So eine Idee, die sich jetzt schon verbreitet und vielleicht in manchen anderen Städten auch gegründet wird. Jo, erklär uns bitte das Konzept Kiezkommune in kurzen Worten.
Also ich glaube, von weg muss man sagen, Kiez bedeutet im Berliner Kontext einfach Stadtteil oder Nachbarschaft. Und in dem Sinne haben wir das quasi auch so benannt. An sich sind die Kiezkommunen, die es in Berlin in 4 Nachbarschaften gibt, lokale Stadtteilgruppen, die anstreben, ein nachbarschaftliches Netzwerk in verschiedenen Lebensbereichen aufzubauen und zu organisieren. Also beispielsweise hier in Berlin im Themenfeld so Arbeit oder Wohnen, aber auch Kultur und Bildung. Und ich glaube, das Besondere ist, es gibt auch Kiezkommunen, die sich ein bisschen anders organisieren, zum Beispiel eine Jugendkommune von jüngeren Leuten und eine Frauenkommune hier im Wedding, die nur von Frauen organisiert wird, aber nach demselben Prinzip. Angelehnt ist das Konzept Kiezkommune an historische und auch internationale Beispiele. So, wir beziehen uns da auf die Rätebewegung, insbesondere auf die Arbeiter- und Soldatenräte, die ja auch im deutschen Kontext immer wieder aufgekommen sind. Und international natürlich auch auf so nachbarschaftliche Netzwerke und Bewegungen der letzten Jahre, vor allen Dingen in Südeuropa, aber auch in der Türkei, in Kurdistan, in Rojava oder in verschiedenen Ländern in Lateinamerika.
Okay, verstehe. Also der Sprachgebrauch ist da so ein bisschen unklar. Es gibt die Pariser Kommunen, aber das kennen viele Leute gar nicht. Also eine legendäre, auch sehr wichtige Form von Arbeiter-Selbstverwaltung. 1871, urlange her, aber der Urknall einer sozialistischen Rätebewegung, die da zum ersten Mal für einige wenige Wochen nur, bis es dann im Blut erstickt wurde, eine Praxis hatte. Es gibt da den Sprachgebrauch der Kommune als so eine Art Wohnprojekt, ja, aus den 70ern oder so. Aber das ist bei euch nicht gemeint, sondern das ist für euch so eine radikal demokratische Stadtteilstruktur oder noch eine etwas kleinere Einheit als der Stadtteil, ja?
Genau, also im Deutschen verwechselt man das natürlich schnell mit der Kommune 1, also genau diesen Wohnprojekten der 68er und den folgenden Jahren. Wir beziehen uns aber tatsächlich auf die Räte. Außerhalb von Deutschland bezeichnet man sie halt als Kommunen, wie du auch schon angebracht hast. die Pariser Kommune als bekanntestes Beispiel. Und ich glaube, in dem Kontext ist für uns wichtig, dass die Kommune, also der nachbarschaftliche Zusammenhang, einerseits so eine Kampforganisation ist, also sich in beispielsweise Arbeitskämpfen oder Kämpfen um Wohnraum zur Wehr setzen kann innerhalb der Nachbarschaft und gleichzeitig auch schon Keimformen miteinander aufbaut, wie so eine zukünftige Gesellschaft aussehen kann. Das heißt, irgendwie solidarische Netzwerke, nachbarschaftliche Unterstützung aufbauen. All das, also beide Aspekte gehören für uns ganz eng miteinander verknüpft. Und das gibt es natürlich auf Stadtteilebene, aber das kann man sich genauso in einem Dorf vorstellen. Das kann man sich in einem Straßenzug oder einem Haus vorstellen oder auch in einem Betrieb. Wir fangen jetzt hier im Stadtteil an, aber im Prinzip ist das Konzept an der Stelle sehr variabel. Und auch historisch gesehen gab es ganz verschiedene Formen, die wir halt als Kommunen bezeichnen können.
Okay, das klingt hervorragend. Wahrscheinlich liegt die Schwierigkeit im Konkreten und auch in den Konflikten, die auf einen warten und in der Konfliktbewältigung. Wie arbeitet ihr konkret? Ihr seid jetzt 2, 3 Jahre oder ein bisschen länger dabei. Das ist vielleicht noch gar nicht mal so viel Zeit. Ihr seid wahrscheinlich noch in der Aufbauphase. Wie können wir uns das konkret vorstellen?
Also grundsätzlich sagen wir streben an, Gegenmacht in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen aufzubauen, zum Beispiel im Stadtteil. Das heißt, Räume oder ein quasi für uns einen Handlungsspielraum aufzubauen, wo staatliche Akteure beispielsweise weniger Zugriff haben, als das bisher der Fall ist. Und du hast total recht, wir sind jetzt seit 3 Jahren hier im Wedding aktiv. Das ist eine absolut kurze Zeit. Der Wedding ist ein Stadtteil mit 170.000 Einwohnern, das heißt ein riesiges Feld. Und in diesen 3 Jahren haben wir jetzt einiges probiert. Wir haben beispielsweise seit dem letzten Jahr ein eigenes Stadtteilzentrum, was wir renoviert haben und dann eröffnet haben. Leider hat uns Corona da ein Stück weit einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir haben gemeinsam mit anderen Initiativen hier im Bezirk eine eigene Zeitung, die wir herausgeben, alle 3 Monate. Genau, wir versuchen in verschiedenen Bereichen Kontakte zu knüpfen. Wir führen Haustürgespräche, das heißt, wir klingeln bei unseren Nachbarn oder besuchen Kleingewerbebetriebe irgendwie, die in den umliegenden Straßen sind, sprechen mit den Leuten, machen uns bekannt. All das ist für uns so ein erster Schritt vom Aufbau. Das heißt, so ein Netzwerk, nachbarschaftliches Netzwerk schaffen in einem Bezirk, der ja total bunt gemischt ist und wo sich auch viele Leute untereinander gar nicht kennen. Und da versuchen wir anzusetzen, diese sozialen Beziehungen aufzubauen.
Okay, verstehe. Noch vor 1,5 Jahren hätte ich, glaube ich, gesagt, Organisierung ist kein Selbstzweck. Es muss auch was dabei herauskommen. Das sehe ich mittlerweile anders. Also tatsächlich ist, glaube ich, wichtig, dass die Leute ein Ziel haben und auch Erfolge vorzuweisen. Aber die Gesellschaft ist nach meiner Meinung mittlerweile so kaputt und auch so krank, dass jede Form der Organisierung auch gleichzeitig schon wichtig ist, einfach um die Einsamkeit zu durchbrechen oder auch die Unfähigkeit der Leute überhaupt zu interagieren. Und gerade in Corona zeigt sich das ja noch mal mehr, weil das die Einsamkeit noch weiter und die Isolation noch weiter verstärkt hat. Also deshalb ist in dem Punkt Organisierung möglicherweise schon ein Erfolg an sich. Aber ich glaube, dass Organisierung auch ein Ziel braucht und auch, dass die Leute Erfolge brauchen, was ihnen dann auch Mut gibt und sie dann weitergehen lässt. Was für konkrete Erfolge konntet ihr bisher erzielen? Es muss nichts Großes sein.
Grundlegend stimme ich dir zu. Ganz, ganz viel von unserer Arbeit basiert hat darauf, genau diese erste Ebene zu schaffen, nämlich Vertrauen und irgendwie ein nachbarschaftliches Netzwerk aufzubauen. Allerdings gab es in der Historie, jetzt auch in anderen Stadtteilen, durchaus immer wieder Momente, wo es konkrete Ziele gab. Beispielsweise wurden wir in einem anderen Stadtteil von Nachbarn darauf angesprochen, dass es eine Security-Firma in einem Supermarkt gab, die einige rechte Securities beschäftigen, was immer wieder zu Problemen mit Anwohnerinnen geführt hat. Genau da sind wir dann halt eingesprungen, haben quasi den Supermarktbetreiber aufgefordert, doch mal zu überdenken, mit wem er da zusammenarbeitet. Das hat auch schnell Früchte getragen. Selbiges gilt für ein Neubauprojekt in einer Nachbarschaft in Kreuzberg, wo ein riesiges Hostel neu gebaut werden sollte, wo wir auch von Beginn an in der Nachbarschaft aktiv geworden sind, dagegen Kundgebungen organisiert haben und das dann doch recht schnell vom Bezirk nochmal überdacht wurde. Jetzt gerade sind wir hier im Wedding in der Planung, denn in unmittelbarer Nachbarschaft von unserem Laden wollen die Samwer-Brüder, die dort ein riesiges Kunst- und Kulturareal aufgekauft haben, einen neuen, hippen Coworking-Space mit gigantischen Neubauflächen hochziehen.
Ja,
Das
genau.
sind drei Brüder, ansässig in München, die auch schon seit einigen Jahren hier in Berlin sehr stark in den Immobiliensektor einsteigen. Und ihr Geld, was sie ja mit Jamba-Abos, also mit diesen Handy-Klingeltönen, gemacht haben und dann mit Zalando natürlich noch mehr vermehrt, das legen sie jetzt hier in Mietwohnungsmarkt, aber auch in Gewerberäumlichkeiten an. Und da gab es auf jeden Fall in den letzten Jahren auch durchaus mehrere Auseinandersetzungen und auch wir sind jetzt in der Nachbarschaft damit konfrontiert.
Da habe ich noch eine Frage. Es gibt es ja mittlerweile nicht nur bei euch im Wedding, sondern auch in verschiedenen anderen Orten, unter anderem Magdeburg. So wichtig das ist, was in Berlin entsteht, aber da entsteht immer viel, viel schwieriger ist es in anderen Orten. Weißt du auch was über Magdeburg? Wie läuft das da?
Ja, die Zusammenarbeit mit Magdeburg, die ist sehr eng, denn alle Kiezkommunen treffen sich halt auch zweimal jährlich, um halt gemeinsame Diskussionen zu führen. Das ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Aspekt dieses Konzepts, dass es eben nicht nur auf dem Berliner Kontext ausgelegt ist, sondern schon auch anstrebt, über Berlin hinaus dieses Konzept zu verbreiten, aber nicht losgelöst voneinander, sondern in einem gemeinsamen Kontext, um auch handlungsfähig zu werden. Die Magdeburger Freundinnen sind auf sich allein gestellt in vielen Punkten, eröffnen aber auch bald einen eigenen Stadtteilladen und haben auch schon viele erste Erfolge verzeichnen können. Und ich denke, was man da auch nochmal ganz speziell hervorheben muss, in einer ostdeutschen Stadt oder Provinz sind genau solche Angebote extrem wichtig, um halt gesellschaftlich handlungsfähig zu werden und stoßen auch an vielen Orten ja auf Anklang, denn es spiegelt so ein bisschen auch die Erfahrungswerte, die Realität vieler Leute, die dort halt groß geworden sind, wieder. Also niedrigschwellig, sich auch mit sozialen Projekten irgendwie zu beteiligen und halt das, was vielleicht dann auch in der DDR-Geschichte die Kulturhäuser und sowas waren, sowas wieder auch aufzugreifen, kritisch.
Ja, super. Man fragt sich eigentlich, die Idee ist eigentlich so gut, dass man sich fragt, warum es nicht schon früher, schon viel früher angegangen wurde. Ihr seid jetzt noch im Wachstum, wenn ich es richtig verstanden habe, und so Gruppen. Ich bin jetzt schon ein alter Sack eigentlich. Ich habe schon viele Gruppen erlebt, die wachsen und dann ist Euphorie da. Dann gibt es aber auch Krisen. Dann geht es runter und in dem Punkt, den muss man erstmal überwinden, denke ich manchmal. Dann gibt es auch Streit und Spaltungen. Linke sind ja fast sprichwörtlich bekannt für Besserwisserei, sich zerstreiten und sektiererische Spaltung. Und dieses verheerende Image wird meines Erachtens auch gezielt befördert von staatlichen Stellen möglicherweise auch. Wie wollt ihr dem entgehen und entgegengehen?
Also grundsätzlich muss man erstmal sagen, wir sind natürlich nicht gefeit vor Streit, weil wir eine ja offene Struktur sind. Leute können dazukommen, auch verschiedenste linke Strömungen, Meinungen sind irgendwie vertreten in den Kommunen. Aber was sehr wichtig ist für uns, wir kommen zusammen, um auf der Stadtteilebene nachbarschaftliche Netzwerke aufzubauen. Und das ist unser quasi Grundkonsens. Daran arbeiten wir und darauf müssen wir uns auch immer wieder zurückbesinnen und gleichzeitig natürlich auch immer im Hinterkopf haben, wo möchten wir denn hin? Also auch die Perspektive unserer Arbeit nicht aus den Augen verlieren und dann irgendwann in eine losgelöste kleine Nachbarschaftsinitiative zu verfallen und dann vielleicht durch staatliche Institutionen wie Quartiersmanagements oder durch so sozialpartnerschaftliche Organisationen vereinnahmt zu werden. Da ist halt für uns immer wichtig, wir wollen revolutionäre Politik vorantreiben und dafür kämpfen wir halt gemeinsam.
Ja, und das ist wahrscheinlich genau die Schwierigkeit, nämlich es gibt da diese zwei Pole. Einerseits will man keine Caritas oder kein Müttergenesungswerk sein, also den Leuten einfach nur sozialarbeiterische, dann auch noch kostenlose Hilfe anbieten und die sagen dann Dankeschön und hauen dann ab. Das habe ich auch selber schon erlebt in einer Arbeitslosengruppe, mit der ich lange Zeit gearbeitet habe. Das war schwierig, die dann dazu zu bewegen, auch selber anderen zu helfen, also nicht nur das entgegenzunehmen. Und andererseits dann diese lange Tradition der radikalen Linken, die Leute immer ständig zu verbessern, zu maßregeln, ihnen den Mund mit Seife auszuwaschen, wenn sie irgendwas falsch gesagt haben oder so und irgendwie dazu für zu sorgen, dass sie von selber auch schon gar keine Lust mehr haben zu kommen. Also da sind so verschiedene Schwierigkeiten, würde ich sagen. Und man kann das wahrscheinlich gar nicht letztendlich lösen, oder? Oder wie geht ihr damit um? Oder liege ich da gar völlig falsch? Habe ich zu viele negative Erfahrungen in meiner Vergangenheit gemacht, die jetzt heute nicht mehr zählen?
Ich glaube nicht. Ich glaube, all diese Diskussionen sind auch heute noch präsent und aktuell und man muss sie führen. Und wir sind auch nicht gefeit davor, dass wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle das nicht gut lösen können. Aber Ich denke, dass es schon so einen bestimmten Aufbruch gibt. Und wenn wir es hinbekommen, die Leute auch zu Wort kommen zu lassen und eine Vertrauensebene aufzubauen, dann ist es auch möglich, sich gemeinsam halt irgendwie für ein politisches Projekt einzusetzen. Und ich denke, das ist halt für uns in den letzten 3 Jahren auch die große Erfahrung. Es gibt viel, viel mehr Menschen, die ihre eigenen Erfahrungen mitbringen, politische Erfahrungen aus Deutschland, aus der Geschichte, aus anderen Ländern, die eine Meinung haben, die wir vielleicht nicht immer zu 100% teilen, aber denen ein soziales, ein linkes Projekt fehlt, was auch in ihrer Realität irgendwie verankert ist. Und ich glaube, da setzen halt diese Stadtteilzentren an, die total sichtbar, konkret in der Nachbarschaft, also auf dem Weg zur Arbeit, zum Einkaufen, zur Schule, einfach immer sichtbar sind. Da setzen wir halt an und da wollen wir halt die Verbindung aufbauen und dann schlussendlich halt auch Politisierung anstoßen und eine gemeinsame Organisierung.
Wenn ich jetzt in Köln, in meiner Heimatstadt, in meiner Nachbarschaft eine Veedelskommune, so würde man das hier wahrscheinlich nennen, aufbauen wollte, was müsste ich tun? Kann man bei euch direkt mitmachen?
Wenn jemand in Berlin irgendwie wohnt, kann er natürlich einfach vorbeikommen in den Läden oder in Magdeburg oder uns eine E-Mail schreiben, uns über soziale Netzwerke kontaktieren, da sind wir ja präsent. Außerhalb von Berlin ist es natürlich so, dass wir bestimmte Erfahrungen gesammelt haben und die halt gern weitergeben möchten. Das heißt, wenn es Interesse gibt, freuen wir uns immer über eine Einladung und eine gemeinsame Diskussion, um dann auch nochmal tiefer über die Erfahrungen, die Fehler, aber auch die Aspekte, die sich bewährt haben, diskutieren zu können. Und schlussendlich ist es auch wichtig, von Anfang an einen engen Bezug zu haben, denn wie ich am Anfang schon meinte, die Stärke dieses Projektes ist, dass alle Kiezkommunen zusammenarbeiten und sich gegenseitig kennen und ja, gemeinsam auch Projekte bearbeiten. Und dafür ist es halt wichtig, sich auch konkret kennenzulernen und zu diskutieren. Und dazu sind wir immer bereit.
Jetzt zeichnen wir auf kurz vorm 1. Mai und das ist, nehme ich mal an, für euch auch ein wichtiger Tag. Das bisschen Absurde an der Sendung ist, sie wird nach dem 1. Mai ausgestrahlt. Aber nichtsdestotrotz möchte ich dich fragen, worauf bereitet ihr euch da genau vor? Was macht ihr am 1. Mai in Berlin?
Also für uns ist der 1. Mai hier in Berlin eigentlich auch immer etwas, was über den konkreten 1. Mai hinausgeht. Beispielsweise einen Tag zuvor gibt es bei uns hier im Stadtteil immer eine große Demonstration von Nachbarschaftsinitiativen der Mieterinnenbewegung, an der wir uns auch beteiligen. Die wird maßgeblich von einer anderen Stadtteilgruppe hier im Bezirk organisiert, Hände weg vom Wedding, mit der wir auch eng zusammenarbeiten. Am 1. Mai selber werden wir uns natürlich an der revolutionären 1. Mai-Demonstration am späten Nachmittag beteiligen, die ja in diesem Jahr unter einem größeren, breiteren Bündnis, vor allen Dingen migrantischer Organisationen, organisiert wird, was wir sehr begrüßen. Das ist für uns sehr wichtig. Gleichzeitig gibt es ja auch die Aktion einer klassenkämpferischen Demonstration, denn der DGB hat dieses Jahr seine eigene Demonstration hier in Berlin ja abgesagt wegen Corona. Wir werden am 2. Mai, also am Tag darauf, hier nochmal eine kleine Kundgebung vor dem Jobcenter organisieren, um dann auch nochmal ganz konkret irgendwie Erwerbslosigkeit und Prekarität in den Fokus zu nehmen. Das ist uns auch wichtig. Im Wedding gibt es noch eine Besonderheit. Ganz am Anfang in der Einleitung hattest du auch schon gesagt. Und das ist der Weddinger Blutmai. Der verhindert der 1. Mai im Jahr 1929, bei dem viele Arbeiterinnen durch die Polizei unter dem damaligen SPD-Innensenat ja ermordet worden. Und in dem Kontext gibt es auch jedes Jahr hier ein Gedenken, an dem wir auch teilnehmen
werden. Ach so, das ist dieses Ereignis, was auch bei Babylon Berlin gezeigt wird, ja?
Das weiß ich tatsächlich nicht, weil ich die Serie nie gesehen habe. Ehrlich? Aber
also ist für eine deutsche Fernsehserie, nee, nicht nur für eine deutsche, ist auch, glaube ich, generell auf international hohem Niveau eine sehr gute Serie. Also ich bin ganz überrascht gewesen, aber kann ich nur empfehlen. Nee, das fängt mit diesem Weddinger Blutmai an. Genau.
Und da kann ich noch einen Buchtipp geben. Es gibt von Heinz Neunkranz, einem kommunistischen Autor aus den 20er Jahren, ein Buch über die Lebensumstände hier im Wedding im Jahr 1929, der auch diese Ereignisse beschreibt. Aus Sicht der Arbeiterin. Der heißt Barrikaden im Wedding und ist sehr, sehr lesenswert, wen okay. Das Thema interessiert.
Ja, möge euer Schicksal besser enden als das Schicksal eurer Vorgänger in den 30er Jahren, auf die dann die nationalsozialistische Herrschaft wartete. Hoffentlich haben wir diesmal mehr Glück, auch mehr Glück als die Pariser Kommunen 1871. Die wurden fast alle erschossen. So muss es nicht kommen und das kann man auch vorher nicht wissen. Ja, Jo, ich danke dir für das Gespräch und es muss nicht unser letztes gewesen sein. Wir bleiben in Kontakt, hoffe ich. Und ich sage dann mal schöne Grüße nach Berlin und hoffe, wenn diese Sendung ausgestrahlt ist, dass alles gut gegangen ist, dass ihr erfolgreich gewesen seid. Schöne Grüße. Bis dann.
Vielen Dank. Tschüss. Tschö.
Arbeitsunrecht FM für aktive Betriebsräte und selbstbewusste ArbeiterInnen.
Ich habe irgendwie so ein depressives Ende gefunden mit dem Jo. Das tut mir ja leid. Die Kommunen sind alle so schlecht geendet. Ja, mein Gott, was mache ich hier eigentlich? Bin ich eigentlich doof? Schrecklich. Das wollte ich nicht. Tut mir leid. Übernehmen Sie, Commander Reisner.
Ja, Commander Reisner hatte jetzt aber leider auch nochmal einen anderen Drive. Also, am 28. April gestern war Workers' Memorial Day. Das ist der internationale Tag des Gedenkens für Lohnarbeiter, die aufgrund ihrer Arbeit getötet, verstümmelt bzw. verletzt oder erkrankt sind. 2020 gab es nach vorläufigen Zahlen der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung 760.389 gemeldete Arbeitsunfälle, knapp 400 davon tödlich. Ich habe mich jetzt nur auf Deutschland bezogen. Der Zusammenhang zu unserem Thema ist, Betriebsräte können in Betrieben sehr viel tun für die Einhaltung von Arbeitsschutzvorschriften und sich dafür stark machen, dass Chefs nicht sich darüber hinwegsetzen. Auch deswegen ist es toll, dass unsere Mitglieder und Unterstützer sich hier für aktive Betriebsräte stark machen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dazu stoßt. Schaut mal auf unserer Seite www.arbeitsunrecht, vernetzt euch und seid dabei ab 1. Mai. Oder spätestens im Laufe des Mai.
Ja, diese Sendung wird getragen von Fördermitgliedern und Spenderinnen und bei denen bedanken wir uns allen ganz herzlich. Und wenn ihr dabei sein wollt, wie gesagt, auf arbeitsunrecht.de könnt ihr Mitglied werden. Also 760.000, also eine Drive, nee, ja, 760.000, okay. Viele verunfallen ja auf dem Weg zur Arbeit zum Beispiel.
Ja, die habe ich jetzt hier nicht mit aufgezählt. Die Wegeunfälle habe ich jetzt rausgelassen. Die sind extra aufgezählt. Das ist dann nochmal eine andere Kategorie. Mir ging es jetzt tatsächlich erstmal nur um die Leute, die sich konkret auf dem Arbeitsplatz verletzen und so weiter. Für die Wegeunfälle können die Betriebsräte weniger zur Vermeidung beitragen.
Vielen Dank, Leute, fürs Zuhören. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Hier nochmal der Aufruf an alle, die etwas Interessantes, Wichtiges oder auch Fieses zu erzählen haben von ihrer Arbeit oder aus ihrem Betriebsrat, Betriebsratsgründung, aus ihrem Betrieb. Meldet euch bei uns unter www.arbeitsunrecht.de. Findet ihr auch Kontaktdaten und ihr könnt auch, genau wie Jo heute, nur telefonisch und auch mit einem Pseudonym in der Sendung auftreten, sodass ihr euch nicht auf alle Ewigkeit auf YouTube outet. Wir sind sehr interessiert an dem, was ihr aus eurer Arbeit zu erzählen habt. Ansonsten haltet die Ohren steif. Wir wünschen, dass ihr einen guten 1. Mai habt oder einen guten 1. Mai gehabt haben werdet. Je nachdem, wann und wie ihr uns hier hört. Bis dann, alles Gute. Tschö.
Tschüss.
Arbeitsunrecht FM für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb.